Vater und Sohn, ein Thema, das uns egal ob Mann oder Frau bewegt. Vielleicht war Cat Stevens deshalb so erfolgreich mit seinem Lied It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's a false, there's so much you have to know. Find a girl, settle down, if you want, you can marry, look at me, I am old, but I'm happy. Es ist nicht an der Zeit, was zu verändern. Beruhige dich erstmal und mach langsam. Du bist noch jung. Das ist dein Problem. Du musst noch so viel lernen. Such dir ein Mädel. Werde sesshaft. Dann kannst du heiraten, wenn du willst. Schau mich an. Ich bin alt. Ich bin glücklich. Ob die Zuhörer das im Hinterkopf hatten, als Jesus die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählten, ob der ein oder andere Zuhörer diese Erfahrung vielleicht gemacht hatte, dass da ein Vater war, der sagte, du bist noch zu jung, lass dir von mir etwas sagen. Ganz sicher ist das eine Erfahrung, die in dieser Welt vielfach gemacht wird. Väter und Mütter, die es ihren Kindern schwer machen, nicht loslassen können, die das Erwachsenwerden der Kinder nicht akzeptieren. Der Vater, von dem Jesus erzählt, war offensichtlich anders. Er hat den Sohn nicht versucht, mit aller Gewalt zu halten. Der Vater, von dem Jesus erzählt, gibt dem Sohn Freiheit. Der Sohn nutzt es und er zieht los und entfernt sich vom Vater und verliert den Vater komplett aus den Augen. Eltern und Kinder getrennt, ohne Kontakt zueinander. Auch das ist eine Wirklichkeit, die es in dieser Welt sehr oft gibt. Ernest Hemingway erzählt dazu folgende Geschichte. Da war solch ein Junge, der gegen den Vater rebellierte, die beiden entfremdeten sich immer mehr und es kommt immer und immer wieder zum Streit. Dann wirft der Vater den Sohn aus dem Haus. Die beiden leben viele Jahre ohne Kontakt. Keiner weiß mehr etwas vom anderen. Nach Jahren der Bitterkeit beruhigt sich der Zorn des Vaters. Er beginnt nach seinem Sohn, Paco heißt er, zu suchen. Aber er findet ihn nicht. Schließlich annonciert der verzweifelte Vater in einer Madrider Tageszeitung: Paco, es ist alles vergeben. Komm und treff mich bei der Redaktion dieser Tageszeitung morgen um 9 Uhr. Ich liebe dich. Dein Vater. Was passiert? Paco kommt. Den Namen Paco gibt es in Spanien allerdings sehr oft. Hemingway schreibt, dass am nächsten Morgen 600 junge Männer, alle mit dem Namen Paco, gekommen sind. Sie wollen eins. Sie wollen sich mit ihrem Vater versöhnen. Sie wollen es von ihm hören. Ich hab dich lieb. Was Hemingway damit zum Ausdruck bringt, ist, die Welt ist voll von Männern und Frauen, die nur darauf warten, dass der Vater sie einmal in die Arme nimmt, dass er ihnen einmal sagt, du, ich hab dich lieb. Ich finde, das ist eine ergreifende Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie so passiert ist, aber sie bringt etwas Wichtiges zum Ausdruck. Die Geschichte zeigt aber auch, das sind 600 Männer, die warten. Und einer, nur einer erlebt es, dass der Vater ihn in die Arme nimmt. Das sind 599 Männer. Die gehen traurig nach Hause, weil da kein Vater war. Versöhnung. Was muss passieren, wenn Versöhnung geschehen soll? Der Vater im Gleichnis war anders als der Vater von Paco. Er achtet die Grenzen des Sohnes. Er gibt ihm die Freiheit. Dennoch kommt es zur Trennung. Der Sohn geht und er macht sein Ding. Am Ende landet er bei den Schweinen. Das ist wie ein Bild, wie eine Metapher. Aber immerhin hat er den Mut, ehrlich über sein Leben nachzudenken. Das steht in Lukas 15, Abvers 17. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Hülle und Fülle haben, und ich verderbe im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf. Der Sohn wird ehrlich. Und er kann das so bekennen. Hier geht es mir schlecht. Ich verderbe. Ich will zurück zu meinem Vater. Und dann sagt er, ich habe Verantwortung für mein Leben. Ich bin schuld. Es waren nicht die Umstände. Es war nicht mein Bruder, der immer so nervig war. Es waren nicht die Leute hier in der Fremde, die mich im Stich gelassen haben. Nein, ich bin schuld. Das ist die große Herausforderung für Versöhnung, den Mut zur Ehrlichkeit zu haben. Schluss mit Ausreden. Schluss nach irgendwelchen mildernden Umständen zu suchen, einfach sagen zu können, wie dieser Sohn, ich habe die Verantwortung für mein Leben. Auch für meine Schuld. Als der Sohn hat den Mut hat, dies einzugestehen, kann der nächste Schritt kommen, er geht nach Hause. Aber wie mag das wohl gewesen sein? Wie viele Jahre lagen wohl dazwischen? Wird der Vater noch leben? Wird er ihn überhaupt erkennen? Und ist er bereit, ihn als Sohn anzustellen? Schauen wir uns den Sohn an. Er war Schweinehirte. Wie sieht das wohl aus? Er ist abgemagert. Er ist dreckig. Die Kleider sind zerrissen. Und hier auf dem Dorf weiß man auch, wie er riechen wird. Schwein. Für jeden Juden ist das ein Ekel, weil ein Schwein als unreines Tier gilt. Wer damit in Berührung kommt, macht sich unrein. Wie geht es dem jungen Mann wohl auf seinem Heimweg? Ich denke, da war auf der einen Seite sicherlich die Hoffnung und auch das Heimweh, endlich wieder zu Hause zu sein, vielleicht sogar die Freude darauf, den Vater zu sehen. Aber ganz sicher war da Angst und Zweifel. Wird er ihn noch ansehen? Welche Vorhaltungen wird er ihm machen? Wie sehr muss dieser Vater von ihm enttäuscht sein? Wird er ihn verachten? Wird er ihn ablehnen? Und eines ist klar, umso näher er der Heimat kommt, umso stärker werden diese ängstlichen Gedanken. Und sehr wahrscheinlich kommt irgendwann ein Impuls. Wag es nicht. Kehr wieder um. Das kannst du nicht bringen. Und der Vater, natürlich freuen wir uns als Eltern, wenn Kinder zu uns kommen, aber ist das wirklich immer der Fall? Ich bin Vater von 4 Kindern und ich weiß, Kinder können verletzen, ja, sehr sogar. Dieser Sohn hatte den Vater für tot erklärt, hat das hart verdiente Geld des Vaters locker kaputt gemacht, hat mit seinem Verhalten die Ehre der Familie in den Schmutz gezogen, hat die Familie öffentlich blamiert. Und ich denke, dieser Vater war verletzt. Ja, Kinder können tief, sehr tief verletzen. Wie wird der Vater reagieren? Wir lesen ab Vers 20. Der machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ein erster Gedanke, als er noch weit entfernt war. Das ist der Punkt, wo es spannend wird, wo der Sohn zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder den Hof sieht, vermutlich sogar den alten Mann dort am Hoftor stehen sieht. Es ist noch weit entfernt, es ist noch die Möglichkeit umzudrehen, es sich zu überlegen und zu sagen, ist doch völlig idiotisch, was ich hier mache. Der Vater will doch nach all den Jahren mit mir nichts mehr zu tun haben. Mindestens muss ich schauen, dass ich etwas anders daherkomme. Ich brauche irgendwoher anständige Kleidung. Ich muss noch irgendwie etwas Geld verdienen. Ich muss doch dem Vater irgendwie beweisen, dass ich etwas tauge. Er ist noch weit weg. Und vermutlich würden viele Väter denken, na, komm du jetzt mal angeschlichen und duck dich. Geh du mal diesen Gang nach Canossa recht so, dass du dich fürchtest. Aber der Vater der Geschichte steht mit einer ganz anderen Haltung da. Ein zweiter Gedanke, der Vater sieht ihn, als er noch weit entfernt war. Ihr Lieben, warum sieht der Vater ihn? Warum erzählt uns Jesus, dass der Vater ihn schon in der Ferne sieht? Offensichtlich hat dieser Vater schon lange Ausschau gehalten. Offensichtlich hat er so lange auf diesen Moment gewartet. Wisst ihr, die Geschichte vom verlorenen Sohn ist immer auch die Geschichte des wartenden Vaters. Vom Vater, der jeden Abend dort am Hoftor steht. Wochen, Monate, Jahre. Jeden Abend steht er an diesem Hoftor, voller Hoffnung. Jeden Abend denkt er, heute wird er kommen. Und irgendwann, wenn es dunkel wird, geht er dann doch hinein. Und am nächsten Abend steht er wieder da. Und er wartet jeden Abend. Jetzt ist der Moment gekommen und was sieht der Vater da? Einen Sohn, über dessen Aussehen sich kein Vater freuen würde. Wisst ihr, dieser Sohn schaut aus wie die Sau. Wie die Sau. Das ist zum Schämen. Wisst ihr, wenn das die Nachbarn sehen, die werden sich noch Jahre später die Mäuler zerreißen, die werden sagen, wisst ihr noch, wie der ausgesehen hat? Wie der gestunken hat? Da brauchst du nicht mehr stolz sein. Dieser Sohn hat die Familie zutiefst enttäuscht. Und Leute, womit musst du denn rechnen, wenn solch ein Sohn zurückkommt? Habt ihr darüber einmal nachgedacht? Was kommt denn da noch alles mit? Was hat er denn im Gepäck dabei? Kommen die nächsten Tage wahrscheinlich die Schuldner mit an? Die sagen werden, bei mir hat der auch noch ein paar tausend. Kommen vielleicht ein, zwei Tage später irgendwelche Frauen an, die sagen, ja, mir hat er ein Kind gemacht. Da ist noch was zu erledigen. Versteht ihr, was kommt denn da noch alles mit? Du liebe Zeit. Ich fände, es wäre verständlich, wenn der Vater da erst einmal etwas zurückhaltend ist und sich erst mal anhört. Junge, was hast du zu erzählen und was hast du noch alles im Gepäck dabei? Aber wieder zeigt der Text eine andere Haltung des Vaters. Ein dritter Gedanke. Es jammert ihn. Gott jammert. Immer und immer wieder erzählt die Bibel genau das. Gott jammert. Schaut in Richter 10, Vers 16, da heißt es, und sie taten von sich die fremden Götter und dienten dem Herrn. Da jammerte es ihn, dass Israel so geplagt wurde. Jona 4, 11, da sagt Gott zu Jona, und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, und den Teil finde ich schön, dazu auch viele Tiere. Gott jammert. Matthäus 9, 36, und als er, es geht hier um Jesus, das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und verstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Paulus bringt das in Römer 9, 16 auf den Punkt. Er sagt, entscheidend ist also nicht, wie sehr sich jemand anstrengt und müht, sondern dass Gott sich über ihn erbarmt. Hör das einmal für dich. Weißt du, entscheidend ist nicht, wie du dich reinhängst hier in diesem Leben. Wie viele gute Werke du bringst, wie fromm du lebst, wie sehr du dich bemühst. Entscheidend ist eines, dass dieser Gott sich erbarmt hat und immer wieder neu erbarmt. Jeder Mensch, der zu Gott gefunden hat, hat ja seine ganz eigene Jesus-Stories. Ich liebe es, diese Jesus-Geschichten zu hören. Jeder hat seinen eigenen Weg zu Gott, aber eines ist immer gleich. Er ist ein Gott, der Erbarmen mit uns hat. Ein vierter Gedanke. Er läuft ihm entgegen. Noch immer ist er der Sohn weit entfernt. Noch immer kann er umkehren. Und jeder weitere Schritt wird ihm schwer und schwerer. Das Herz rast und die Schritte stocken. Kann er das wirklich wagen? Wird er nicht wieder Schande über seinen Vater bringen? Wäre es nicht vielleicht sogar besser, umzukehren? Und da passiert etwas, wo jeder Orientale, jeder Jude, der diese Geschichte hört, sagt, nein, Jesus. So war das nicht. Da heißt es, der Vater läuft, er rennt ihm entgegen. Das tut ein Orientale nicht. Ganz grundsätzlich. Ein älterer Mann im Orient rennt nicht. Er schreitet. Zudem, der Ältere wartet immer, dass der Jüngere auf ihn zukommt. Das hat nichts mit Ablehnung zu tun oder mit Stolz. Das gehört einfach zu dieser Kultur. Der Ältere hat Würde. Er steht und wartet. Aber dieser Vater ist anders. Er kann und er will nicht mehr warten. Er rennt diesem Sohn entgegen. An dem Punkt, als es dem Jungen zu schwer wird, als dieser Junge fast keinen Schritt mehr weiterkommt, rennt ihm der Vater entgegen. Was löst das wohl in dem Jungen aus? Was löst das in dir aus? Wenn wir wieder einmal voller Angst fragen, kann ich es wagen, zu ihm zu kommen? Ist das nicht zu viel für den Vater? Dann kommt er uns entgegengerannt. Das allein ist ja schon ein Zeichen dafür, dass er ihn nicht ablehnt. Dann aber kommt der Moment, wo es wirklich noch einmal ganz eng wird, wo der Vater direkt vor ihm steht. Stellt euch dieses Bild vor. Der Sohn sieht aus wie Schwein und er riecht auch so. Für jeden Juden war jetzt klar, oh, Abstand halten. Ich mache mich unrein. Aber was macht der Vater? Ein fünftes und letztes. Er fällt ihm um den Hals. Der küsst ihn. Was dieser Vater tut, ist völlig anders, als jeder Erzähler es erwarten konnte. Und bitte, wir dürfen diese Geschichte nie abtun nach dem Motto, kenne ich schon, habe ich schon so oft gehört. Diese Geschichte müssen wir immer wieder neu, ganz dicht an uns heranlassen. Uns vor Augen halten, was hier eigentlich passiert. Und das Schönste dabei ist für mich, wer erzählt diese Geschichte? Es ist der Mensch Jesus. Und es ist Gott in Jesus. Er und nur er darf behaupten, seht her, so ist der Vater. Er will uns das ausrichten, er will dir das an diesem Morgen zusagen. Er will sagen, hey, schau dir das an, so ist der Vater. Später wird der Jünger Johannes sagen, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Er hat zuerst geliebt. Du, das gilt immer. Als du geboren wurdest, längst bevor du überhaupt das Wort Gott überhaupt einmal gehört hast, hat er dich schon geliebt. Als du heute Morgen aufgestanden bist und überhaupt irgendeinen Gedanken denken konntest, er hat dich zuvor schon geliebt. Was auch immer morgen und nächste Woche und in Zukunft geschieht, eines ist klar, er liebt dich immer schon zuvor. Er, der Vater, liebt dich und er wartet auf dich und er freut sich darauf, wenn er wieder sagen darf, bringt schnell das beste Gewand her. Und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und lasst uns fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wie oft laufen wir dem Vater davon? Wie oft gehen wir eigene Wege? Wie oft schleichen wir uns dann herum und trauen uns nicht zum Vater zurück? Ja, das ist wahr, der Vater ist heilig. Und eigentlich ist das unglaublich, dass er uns so nahe kommt. Und doch ist es genau das, wonach er sich sehnt, dass wir uns aufmachen und immer wieder zurück zum Vater kommen. Und dann rennt er uns entgegen. Dann nimmt er uns in die Arme und spricht uns neu zu, dass er uns liebt. Er schenkt uns die Würde des Sohnes, die Würde der Tochter. Lieber Gerhard, lieber Katja, richtet das aus, immer wieder neu, dieses Evangelium von diesem unglaublichen Vater, der uns immer schon zuvor liebt. Du, und das ist das Beste, was dir im Leben passieren kann. Das ist das Beste, was dir im Leben passieren kann. Wenn dieser Vater dich in die Arme nimmt. Wenn er dich an sein Herz drückt. Wenn er dir sagt, wie sehr er dich lieb hat. Das ist das Beste. Wie ist es bei Ihnen, wie ist es bei dir heute, an diesem Morgen, wo stehst du? Irgendwo abseits von Gott, hast du dich die Woche irgendwo im Abseits herumgetummelt? Ist es dir peinlich, dass er dir heute Morgen so nahe kommen will? Wie auch immer, er ist da. Er hat dich so lieb. Er möchte dich jetzt
an sein Herz drücken. Ich möchte beten. Dass du uns so unglaublich liebst, dass wir immer wieder neu an dein Herz kommen dürfen. Und dann, wenn wir voll Scham sind, wenn unsere eigenen Gedanken uns verklagen, dass du uns dann auch noch entgegenrennst, dass du uns so vorbehaltlos liebst, ohne Vorbedingungen, ohne Nachbedingungen. Dafür können wir dir nur danken. Amen.